meine, es geht nur um Zähne. Wie soll die ernster das denn werden?
Also entweder sie sind noch drin oder sie sind nach dem Tubus raus.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Heute ist die Runde noch größer, neben Anni und
Hallo.
Clemens und Ralf aus München ist heute Steffen Dickel bei uns. Steffen Dickel ist nicht so ein Kollege wie Anni oder wie Clemens oder wie Ralf, sondern er hat noch eins mehr drauf, nämlich ein abgeschlossenes Zahnmedizinstudium. Er wollte ursprünglich mal Mund-Kiefer-Gesichtschirurg werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist er auf Umwegen doch bei der Anästhesie gelandet und dann auf weiteren Umwegen bei uns in Göttingen. Wir finden es total cool, dass Steffen hier bei uns ist. Und wir wollten Steffens großes Gehirn heute nutzen, um mit ihm über den großen Angst- und Endgegner der Anästhesisten zu sprechen, nämlich über Zähne. Ich glaube, Steffen hat davor keine Angst, weil er weiß, was er machen muss, wenn da irgendwie was kaputt geht. Aber das ist ja die große Sorge und Gefahr bei meinen Narkosen immer. Bevor wir mit der eigentlichen Episode loslegen, wie üblich der Hinweis, dass wir auch für diese Folge Punkte bei der Ärztekammer in Niedersachsen beantragt haben. Wer diese Punkte einstreichen möchte, muss seine EFN auf dem entsprechenden Formular auf unserer Homepage unter ains.umg.eu/podcast eintragen und innerhalb der nächsten 4 Wochen leiten wir das dann an die Ärztekammer weiter und es kommt zu einer Punktegutschrift. Steffen, was ich mich schon immer gefragt habe, ist, wie viele Zähne wir eigentlich haben. Es gibt so Gerüchte, dass wir 52 Zähne haben, wie berühmte Kekse. Wenn ich in die Akte beim Zahnarzt schaue, steht da drin, dass mir der 48. Zahn entfernt wurde. Und wenn ich in die Akte von meinem Sohn gucke, dann hat er sogar noch mehr Zähne. Dann hat er ja so Mitte 80 Zähne. Ich will auf die Zahnformel hinaus. Was können wir von Zahnärzten eigentlich lernen? Was müssen wir auf unsere Narkoseprotokolle schreiben, dass wir uns nicht total zum Affen machen, wenn wir einen Zahnstatus beschreiben? Wenn wir zwingen unsere Patienten dazu, in den Prämedikationssprechstunden den Mund aufzumachen und dann gucken wir da rein. Wir gucken irgendwie auf den Malamparty-Score. Aber wir dokumentieren, wenn es gut geht, immer auch noch den Zahnstatus. Wie machen wir das sinnvoll?
Also erstmal hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, Ingmar. Wie macht ihr das sinnvoll? Im Prinzip haben wir 32 Zähne als Erwachsener. Wenn man die 4 Weisheitszähne rausrechnet, 28. Und einteilen würde man das Ganze in 4 Quadranten. Das heißt, ihr fangt oben links an und dann dem Uhrzeigersinn 1, 2, 3, 4. Und die erste Zahl steht also mal quasi für den Quadranten, die zweite Zahl für den Zahn. Der mittlere Schneidezahn dementsprechend Nummer 1 und der letzte, der Weisheitszahn Nummer 8. Und dann kommt da eine zweizifferige Zahl im Prinzip raus. Und die letzte, also dein unterer rechter Backenzahn sozusagen, ist der Zahn 48, so wie du sagst, 48. Ja. Das wäre quasi in jedem Quadranten 8 Zähne, 32 Zähne. Genau, und bei Kindern sind es 20 Zähne. Und da fängt man oben im rechten Quadranten, also nach dem Uhrzeigersinn, mit 5, 6, 7 und 8 an. Und jeweils 5 Zähne und dann ist der letzte Zahn quasi 8, 5 sozusagen.
85 Zähne ist das, was bei mir hängen bleibt? 85
Zähne ist das, was hängen bleiben sollte, ja.
Wie ein Krokodil quasi.
Ja. Über Haien. Die wachsen in so mehreren Reihen. Und
immer wieder nach. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Das mit den Punkten bei der Ärztekammer fällt in diesem Moment raus. ja, uns natürlich uns völlig klar, dass wir nicht 85 Zähne haben, sondern 52, wie die Keksfirma uns. Nur dann sind wir echte Menschen.
Vielleicht noch, weil das, glaube ich, ab und zu wieder zur Verwirrung kommen kann, gerade bei Nicht-Zahnmedizinern, von welchem Rechts wir reden. Patientenrechts natürlich, wo wir anfangen, rechts oben.
Ja, genau, rechts oben, erster Quadrant.
Also ich habe das schon ein paar Mal durcheinander gebracht.
Ich bringe das regelmäßig durcheinander. Ich schlage das ehrlich gesagt regelmäßig nach, weil ich mir nicht merken kann, wo welcher Quadrant anfängt zu zählen.
Ich schreibe einfach desolater Zahnstatus. Oder kreuz locker an.
Apropos locker, Steffen. Jetzt haben wir ja über die Zahnformel gesprochen.
Jetzt wissen wir, wie wir die Zähne benennen.
Ja, von 1 bis 85.
Oh Gott.
jetzt wissen wir, wie wir die Zähne benennen können, aber jetzt gibt es ja noch verschiedene Lockerungsgrade. Jetzt kann man ja irgendwie sagen, der ist so und so locker oder der ist vielleicht schon fast raus. Wie würde man das denn so mal ein bisschen professioneller beschreiben?
Also im Prinzip gibt es eine Möglichkeit, es gibt Lockerungsgrade tatsächlich, die definiert sind, von 0 bis 3. 0 ist ein fester Zahn, 1 ist leichte Beweglichkeit, also unter 1 Millimeter horizontal. Idealerweise testet man das mit einem harten Instrument, also wir benutzen oft die Rückseite von einem Spiegel oder so, dann kann man das ohne dass sein Finger halt noch nachgibt und man kann es besser objektivieren. Wenn es über 1 Millimeter ist, ist Lockerungsgrad 2 und dann Lockerungsgrad 3, das ist quasi schon so locker, da kannst du quasi mit der Zunge den Zahn bewegen. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, was so die Gründe eigentlich sind für eine Lockerung, weil bei Kindern ist es tatsächlich eher so ein Frontzahntrauma, ja, so ein dreijähriges Kind lernt laufen, vielleicht auch ein bisschen früher, aber wenn es spät dran ist und fällt vorne rüber und dann ist der Frontzahn locker, ja. Das so.
Pädiatrie machen wir in der nächsten Folge.
Ja, und tatsächlich so im Zahnwechsel kann es auch mal sein, ein Abszess bei einem Kind, da wird der dann auch locker, weil wenn die Zähne wechseln, dann lösen sich quasi die Wurzeln von den Milchzähnen auf und dann werden die immer lockerer und fallen halt irgendwann aus. Und bei Erwachsenen ist der häufigste Grund für eine Zahnlockerung eine Parodontitis im Prinzip. Da baut sich der Knochen ab und der Zahn wird irgendwann locker.
Den Begriff musst du uns noch genauer erklären.
Ja, so eine Parodontitis? Mhm. Im Prinzip eine der wichtigsten Erkrankungen der Zahnmedizin, die neben Karies zum meisten Zahnverlust führt, ist auch eine ziemlich interessante Schnittstelle eigentlich zur Medizin, weil es eine multifaktorielle Erkrankung ist. Da spielen Immunprozesse rein, da spielen Vorerkrankungen, Diabetes zum Beispiel ist ein Risikofaktor und dann kommen Bakterien dazu, eine schlechte Mundhygiene und alles zusammen führt halt zu einem chronischen Entzündungsprozess des Zahnfleischs und des Zahnhalteapparats und es kommt irgendwann zum Abbau von dem. Also durch Entzündungsmediatoren baut sich quasi der Zahnhalteapparat ab und was wir dann haben, sind erstmal lockere Zähne und irgendwann fallen sie aus. Und das Problem ist häufig, dass diese Grunderkrankungen häufig nicht behandelbar, also sie sind zwar behandelbar, aber ich kann ja einen Diabetes nicht unbedingt wegbekommen und jeder weiß auch, dass sich jeder gerne auf einen Diabetes einstellen lässt. Und das zweite ist Mundhygiene. Und wenn natürlich beides nicht stimmt und man hat dann quasi, das sind dann Anaerobia, die sind in den Zahnfleischtaschen. Und wenn man die ja nicht rausputzt und man auf den Rest nicht beachtet, dann fallen die Zähne irgendwann aus. Und wenn man jetzt natürlich eine fortgeschreitende Parodontitis hat, auch gerade im Frontzahnbereich, und dann kommt das Laryngoskop und dann ist der Zahn raus.
Ist das, womit wir den Studenten immer Angst machen? Das ist aber, glaube ich, eine Komplikation, die zwar klassisch ist, aber doch ziemlich selten. Es kommt vor, aber es ist nicht so, dass da jeden Tag, also in unserer Klinik, ist nicht so, dass jeden Tag da irgendwie ein Zahn rausbricht. Nein. Wird zumindest nicht berichtet.
Nein, ich hoffe nicht.
Euch schon mal passiert?
Mir ist das einmal passiert. Das war aber bei einer, also im MKG-Saal selber, wo irgendwie 26 Zähne entfernt werden sollen. Und dann ist einer der Frontzähne im Rahmen der Intubation da auch rausgefallen. Es war einer von denen, die mindestens einen Lockerungsgrad 3 hatten.
Das heißt, du hast den Kollegen einfach ein bisschen Arbeit.
Ja, ich
kann es abrechnen.
Ich hab die OP da um 30 Sekunden beschleunigt.
Also ich bin tatsächlich ein paar Mal gerufen worden bei Zahnfrakturen. Man, also kann er ja nicht nur komplett rausluxieren, sondern er kann auch quasi brechen. Und in den Fällen war es tatsächlich auch Lockerungsgrad 3 und die Patienten haben mir gesagt, der musste eh raus. Also es ist dann ganz gut verlaufen sozusagen.
Das heißt, dass man wirklich mal einen gesunden Zahn rausbricht, ist eher an diesem.
Ich glaube, wenn der wirklich gesund ist, dann bricht, also zum Beispiel bei einem jungen, gesunden Menschen und man kommt vielleicht oben mit dem Laryngoskop an die Frontzähne, dann würde man wahrscheinlich eher ein Stück vom Schmelz abbrechen. Dann hat man eine Fraktur. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wie wir eben gesagt haben, eine fortgeschrittene Parodontitis, dann kann er auch rausluxieren.
Wenn wir so eine Zahnfraktur haben, ich glaube, das ist was, worüber ich gerne mit dir besprechen würde. Da fallen mir drei Settings ein. die ich mit dir gerne abarbeiten möchte. Das einmal ist so die Perspektive aus so einem Maximalversorger wie unserem, wo man irgendwie dann in den Nachbarsaal geht und die MKG-Abteilung aktivieren kann. Also Szenario, Intubation, gesunder Zahn, wird ein Stück abgebrochen, der wird aus dem Rachen wieder rausgefischt und dann kommst du als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg oder als Zahnarzt mit dazu. Was machst du dann?
Man will tatsächlich gucken, also wenn es ein vorher nicht geschädigter Zahn war, das heißt ein vitaler Zahn, dann kommt es darauf an, tatsächlich wo der gebrochen ist. Also es kann, der kann an der Wurzel brechen, aber jetzt in dem Szenario eher unwahrscheinlich. Das wäre vielleicht eher beim Frontzahntrauma. Sondern sagen wir mal, der bricht oben an der Krone ab und dann ist es entscheidend, ob da drin ist dann die Pulpa mit dem Nerv und den Gefäßen und ob die eröffnet ist oder nicht.
Sieht wenn sie nicht eröffnet, weiteres?
Man sieht das eigentlich schon, ja. Also die schimmert, also wenn die richtig eröffnet ist, schimmert die rot und die blutet auch dann tatsächlich. Also ganz wenig natürlich, aber man sieht das ja. Und wenn die nicht eröffnet ist und man hat das Zahnfragment tatsächlich noch, dann kann man das ganz cool wieder ankleben. Wenn man es nicht hat, kann man das mit Kunststoffen wieder aufbauen. Wenn es eröffnet ist, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange und wie groß. Dann kann man versuchen, theoretisch das also probatorisch für ein paar Tage zu verschließen und dann wieder zuzumachen. Wenn es nicht funktioniert und sich entzündet oder wenn man von vornherein denkt, okay, da ist jetzt, sind jetzt Bakterien drin, dann muss man eine Wurzelkanalbehandlung machen. Also im Prinzip, dann ist der Zahn zwar tot, aber man will eine Wurzelkanalbehandlung machen, wird den überkronen und dann sieht im Prinzip, wenn man es gut macht, sieht aus wie vorher, ist natürlich kein lebendiger Zahn mehr.
Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Also mit Narkoseeinleitung breche ich den Zahn ab. Ist das was, wo ich dann den Zahnarzt notfallmäßig unmittelbar nach der Einleitung mit dazu hole? Oder, was weiß ich, wenn das die Gallen-OP ist, hat das auch eine Stunde Zeit?
Es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was das Ziel ist. Also wenn man tatsächlich den Zahn erhalten will, ohne dass man eine Wurzelkanalbehandlung macht und das versuchen will, man sagt quasi, dass man ihn überkappt, dann sollte man das sofort machen. Aber ich glaube, das ist in dem Setting eigentlich nicht realistisch, weil auch kein Zahnarzt dann runterkommt, sage ich jetzt mal, und zwischen Sevofloran und dem Sauger da irgendwie den Zahn überkappt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und man will zum Beispiel erst in den Aufwachraum und dann wird er ja vielleicht irgendwie auf Station und dann wird man ihn, also so wird es wahrscheinlich laufen und dann wird es wahrscheinlich auf eine Wurzelkanalbehandlung hinauslaufen. Und da ist einfach wichtig, dass man am gleichen Abend jemanden da was drüber machen lässt, weil sonst fängt es eigentlich auch an, weh zu tun. Und dann kann man die Wurzelkanalbehandlung in den nächsten Tagen anfangen.
Okay, das ist das Setting großes Krankenhaus mit Zahnärzten im Haus. Wenn man das nicht hat, wenn man ein bisschen kleinerer Laden ist, wo man so eine Abteilung nicht 24/7 verfügbar hat, gibt es Strategien, wie man da Zeit gewinnt? Was macht man dann? Patienten, die du vielleicht auch nicht aus dem Krankenhaus entlassen kannst, also klar, OP zu Ende bringen, geht dann in den Aufwachraum, geht auf Station?
Ja, also wenn es wirklich offen ist, dann wird es dem Patienten wehtun tatsächlich. Und dann gibt es tatsächlich Konsiliardienste, die dann kommen und das provisorisch notfallmäßig überkappen. Also das quasi verschließen mit einem Zement, einfach, dass es nicht wehtut, dass da keine Bakterien reinkommen. Und die tatsächliche Behandlung kann man dann anschließen. Also man kann dann sagen, wenn er jetzt beschwerdefrei bleibt und der kann er 3-4 Tage in der Klinik bleiben, 5 Tage, und dann kann man es danach machen. Aber wenn man nichts da hat, ist es schon blöd.
Das ist die dritte Frage. Wenn man nichts da hat, Stichwort Präklinik. Du bist irgendwie als Notarzt unterwegs und kommst, was ich, zu dem 5-Jährigen, der mit seinem Fahrrad an irgendwas Fiesem mit den Zähnen hängen geblieben ist und die komplette Front ist da irgendwie.
Ja, was die Zahnfraktur angeht, ist es relativ ähnlich, aber was vielleicht interessant ist, auch gerade im Notarzt-Setting oder so oder auch im privaten Bereich, wenn der Zahn raus ist oder auch ein großes Stück raus ist, wenn es nicht nur ein kleines Stück abbricht, sondern ein Riesenstück, dann kann man es ja theoretisch wieder dran setzen. Oder den Zahn wieder replantieren, wenn er rausfällt. Und da
also einfach wieder reinstecken?
Ja, das ist genau das, was man nicht machen sollte. Also man muss ihn tatsächlich konservieren und da werden halt die meisten Fehler gemacht. Also der Klassiker ist, weiß ich nicht, Kindergeburtstag, ich finde den Zahn, das Kind weint, ich finde den Zahn, dann trockne ich ihn ab, mache ihn sauber und packe ihn in ein trockenes Taschentuch. So, und den Zahn kann man definitiv nicht mehr transplantieren, also zu 99% Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn man ihn nicht sauber macht, weil da sind halt noch diese Zahnfasern dran, wenn man ihn nicht sauber macht und packt ihn, idealerweise geht man zur Apotheke und es gibt eine Zahnrettungsbox, ja, und die kann man kaufen, ich weiß nicht, die kostet 15 Euro. Und
verdienst du daran was? Das müssen wir offen und ehrlich sagen.
Nein, ich verdiene daran gar nicht.
Okay.
Aber ich würde gerne. Und dann kann man in 72 Stunden, glaube ich, ungefähr, kann er darin liegen und man kann ihn replantieren. Wenn man nichts zur Hand hat, tut es tatsächlich Haarmilch, weil damit kann man 6 Stunden ungefähr. Und mit Nazellösung, sagen wir mal, 2 Stunden. Aber trocken ist halt ganz schlecht. Und
ich habe mal gehört, Zahncreme soll auch funktionieren.
Ja.
Ist halt immer so gut für Zähne.
Nein, was tatsächlich dann am besten, also was am besten funktioniert, dann ist das natürliche Milieu, also Mund. Und da muss man sich das genau überlegen. Ein Traumapatienten, gerade ein Kind, und man gibt ihnen den Zahn im Mund, die Aspiration ist halt nicht weit, dann würde ich, glaube ich, nicht machen.
Schade.
Muss das Haarmilch sein? Oder,
Normale Milch geht auch, aber Haarmilch verlängert das Ganze nochmal um 2 Stunden. Mhm. Ungefähr.
Weißt du warum?
Ich glaube einfach, weil die Keime, also weil die halt steriler ist. Also, kann man es so sagen? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Haarmilch-Experte. Ich glaube, die ist halt dann einfach sauberer als normale Milch.
Okay.
Ja. Was ist in dieser Zahnrettungsbox drin? Was schafft die oder wie funktioniert die Magie dieser Zahnrettungsbox? Dass sie es so lange schafft, das zu konservieren.
Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was die Firma sagt. Ob das halt tatsächlich so lange funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen. Da ist halt eine Nährlösung drin und das ist vor allen Dingen steril und sauber. Ich glaube, das ist so der Trick. Und das hält den Zahn feucht. Also ich denke, das ist so vor allen Dingen der Trick.
Also die Zusammenfassung ist, der Zahn muss feucht gelagert werden und er muss sauber gelagert werden.
Und der darf am besten nicht sauber gemacht werden. Auch wenn Verschmutzung dran ist, sollte man dann den Zahnarzt machen lassen. Weil wenn man da richtig schön einmal drüber rubbelt, dann nimmt man auch die letzten Reste von dem Zahnhalterbrett weg. Ja.
Das heißt also für die Praxis, wenn wir jetzt einen Zahnarzt nicht unmittelbar da haben, nehmen wir ein möglichst steriles Fläschchen und machen Nazel rein.
Ja, ich denke, also für die Klinik ist es auf jeden Fall, also hier würde ich das jetzt auch so machen, ja. Und draußen im NF auf jeden Fall auch.
Wenn jetzt der Zahn so richtig rausgebrochen ist, klar sprechen wir die ganze Zeit über die Zähne, aber der Zahnhalteapparat oder im Kiefer, da blutet es dann ja wahrscheinlich gehörig. Das ist ja auch eine Domäne, die Leute mit Expertise im Mundraum da behandeln. Hast du da einen Trick, wie man Blutungen im Mundraum stillt? Also die Zahnlücke, die jetzt eben gerade aktiv blutet, wenn da der Zahn rausgebrochen ist?
Ja, gibt es auf jeden Fall so ein paar Sachen, die man machen kann. Der Klassiker ist auch, also der Klassiker natürlich Antikoagulation und dann blutet es natürlich richtig, relativ häufig, auch gerade mal nach Zahnextraktionen. Wenn man den Zahn da hat tatsächlich und ihn wieder in die, also wenn es wirklich da aus dem, also das nennt sich ja Alveole, wo der Zahn drin ist, und wenn es da wirklich raussprudelt, ist immer der Trick, den Zahn wieder reinstecken. Ja, der wird da nicht halten, aber der tamponiert einfach die Alveole aus und es hört unter Umständen zunächst erstmal auf zu bluten, bis man den Zahnarzt hat. Man sollte auch daran denken, der ist nicht fest. Derjenige kann das aspirieren. Dann gibt es noch so ein paar Tricks. Also man kann tatsächlich Druck ausüben von beiden Seiten auf den Kiefer, also von außen und innen, und kann so ein bisschen den Kieferkamm zusammendrücken. Weil die Knochenlamellen sind relativ dünn, wenn der Zahn raus ist, und die brechen nicht, sondern die gehen wirklich ein bisschen zusammen. Also das macht man auch nach einer normalen Zahnextraktion. Dann gibt es noch so ein paar weitere Tricks. Lokalanästhetikum. Zahnärztliches Lokalanästhetikum ist fast immer mit Vasokonstringenzien, fast immer mit Epinephrin. Führt einmal dazu, dass das Gebiet schlechter durchblutet ist und unter Umständen reicht das schon, um das Ganze zu beenden. Was wir häufig gemacht haben, sind Tranexamsäure-Tupfer, topisch, also Tupfer voll mit Tranexamsäure, 1 Gramm drauf beißen lassen. Oder supra alternativ, also Epinephrin draufbeißen lassen und dann eine halbe Stunde draufbeißen lassen und dann ab in die Klinik oder zum Zahnarzt. Oder?
Kurze Rückfrage dazu. Das Lokalanästhetikum mit Epinephrin zum Reinspritzen oder auch nur topisch drauf?
Das würde ich tatsächlich spritzen. Also klar, wenn man nicht weiß, wie es geht, vielleicht dann natürlich nicht. Also dann vielleicht eher auch topisch, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber man als Zahnfleischinfiltration oder so oder in der direkten Umgebung einfach wie zu sagen subkutan, da macht man nichts falsch, denke ich.
Ist das eine Technik, die, stell dir vor, du wärst ärztlicher Leiter Rettungsdienst, die du freigeben würdest dem Personal?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Was sind Nebenwirkungen? Was kann passieren, wenn man Lokalanästhetikum mit Adrenalinzusatz spritzt?
Also vielleicht sage ich noch was grob zum Lokalanästhesie in der Zahnmedizin. Man kann ja fast nahezu alle zahnmedizinischen Eingriffe in Lokalanästhesie machen, das ist ganz schön. Man kann im Unterkiefer gerade den Unterkiefernerv, den Nervus alveolaris inferior, blocken. Man blockt den da, wo der hinten in den Kanal eintrifft. Im Oberkiefer kann man gut infiltrieren und kriegt dann fast alles taub. Die Zahnärzte nehmen für nahezu alle Artikain. Das ist ganz interessant. Das kennen wir eigentlich aus der Anästhesie oder aus unserer Regionalanästhesie gar nicht. Das Witzige an dem Medikament ist ein Ester und ein Amid. Das ist so ein Hybrid, wenn man so will. Und es hat eine sehr schnelle Anschlagszeit, ist aber auch super schnell wieder weg. Das heißt, wenn ich da jetzt den Unterkiefer mit lahmlege und ich setze da keinen Vasokonstringenz zu, dann weiß ich nicht, wenn ich jetzt da jetzt eine größere Karies behandle oder so, dann ist es in einer halben Stunde raus. Spätestens, dann tut ihm das wieder weh, dann muss ich wieder nachspritzen. Außerdem flutet das ja den Körper ab. Lokalanästhetika sind toxisch und ich kann viel kleinere Mengen benutzen. Und deshalb, wenn es keine Kontraindikation gibt, würde man immer eins nehmen mit Epinephrin.
Warum nehmen die nichts, was einfach länger wirkt?
Es wird auch Bupivacain gerne genommen, aber da ist die Anschlagszeit natürlich viel länger. Und das Artikain selber wird sehr gut vertragen. Das hat sich, glaube ich, so durchgesetzt in Zahnmedizin. Also in manchen Fällen werden andere Vasopressoren zugesetzt. Aber es ist eigentlich so der Standard. Es gibt dann zugesetzt werden, das ist ganz interessant, es gibt es in ganz normalen Ampullen, ja, zum Aufbrechen. Der Klassiker in Zahnmedizin ist so eine Kapule, das ist so eine Glasampulle, 1,7 Milliliter standardisiert. Und die hat unten so ein Ring, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es Spritzen, die kann man da drauf stecken. Dann klicken die so ein und dann haben die oben für den Daumen einen Ring und dann kann man direkt aspirieren. Also man kann quasi der Schlitten von der Spritze, der verhakt sich quasi mit dieser Kapule und dann kann man nicht nur in eine Richtung spritzen, sondern auch aspirieren. Das ist ganz interessant. Und auf so einer, je nachdem, was man Zusammensetzung hat, ist in so einer Kapule sind bis zu 25 Mikrogramm Adrenalin, was man nicht unterschätzen darf. Also wenn man jetzt nicht aspiriert, ja, und spritzt das intravasal, sind das halt 25 Mikrogramm Adrenalin in 1,7 Milliliter.
Das ist ganz ordentlich. Das ist der Grund, warum die
Immer fragen.
Hoffentlich immer fragen, ob bei den Patienten Kontraindikationen für, potenziell hohe Dosen von Katecholamin sprechen. Das sind eben die Herzrhythmusstörungen, die dann auftreten, zusammen mit den Krampfanfällen, wenn intravasal losgeht.
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Artikain. Du hast gesagt, das ist ein Amid- und Ester-Typ. Mhm. Für uns, die wir sozusagen nie groß was mit Zahnmedizin zu tun hatten, haben wir ja trotzdem über die Anästhesie gelernt. Prokain irgendwie hat man immer sehr gern zahnärztlich benutzt, hat auch eine schnelle Anschlagzeit und da gibt es aber dann irgendwie auch als Signal immer die häufigen allergischen Nebenwirkungen, wobei ich glaube, dass es nicht selber auf das Prokain war, sondern auf irgendwas aus den Abbauprodukten, was dann die allergischen Reaktionen ausgelöst hat. Weißt du da irgendwas zu, wie das bei dem Artikain ist? Weil das hat ja schon mal auch was von der schlechten Gruppe.
Ja, aber die tatsächlichen Allergieraten sind deutlich niedriger als beim Prokain und deutlich unter 1%, weiß ich nur. Was man natürlich unterscheiden muss, ist einmal die allergische Reaktion darauf und halt die Toxizität. Ne? Also man sagt 12,5 Milliliter, das sind, glaube ich, ich habe mir das nochmal heimlich aufgeschrieben, 7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und darüber spricht man dann von toxischen Dosen. Und jetzt muss man natürlich überlegen, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich dann noch einen Vasopressor drin habe, ja, der das Ganze topisch hält, oder ich habe halt keinen drin und ich verteile das halt sofort. Ne? Da muss man dann nochmal unterscheiden. Genau, also ich glaube tatsächlich, dass das weniger allergische Reaktionen macht als Prokain.
Wir sind zu dem Thema ja gekommen über die Blutstillung. Und da war die Lokalanästhesiegabe mit Vasopressor eine von deinen Varianten. Was hast du noch in petto, um blutende Zahntaschen wieder in den Griff zu kriegen?
Ja, im Prinzip, also der Goldstandard wäre dann anschließend, wenn man es quasi so überbrückt hat, eine chirurgische Versorgung. Also man kann das in den meisten Fällen recht gut übernehmen. Was auch noch ganz cool ist, aber das ist eher jetzt für ein Trauma, ein intraorales Trauma, dass man manchmal so eine Prothese als Verbandsplatte benutzen kann. Ne, wenn man so eine Oberkieferprothese hat und kann die quasi darüber Druck ausüben.
Dass man einfach die Prothese wieder einsetzt und darüber dann...
Genau.
Also eine möglichst normale Okklusion wiederherstellen.
Genau, und dann zubeißen lassen.
Ja.
Und wie gesagt, also so ein Tranexamsäure-Tupfer oder ein Supratupfer funktioniert auch wirklich sehr gut. Zur Überbrückung zumindest.
Und bei der Tranexamsäure kann ich einfach eine Ampulle aufbrechen, so eine 500 Milligramm Ampulle und das pur auf den Tupfer machen.
Genau, also du kannst auch wir haben oft 1 Gramm genommen einfach, haben so einen großen Tupfer genommen, haben das schön saftig da reingetränkt und dann aufbeißen lassen. Und dann 20 Minuten.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar würden mich diese Zahnschutzschienen interessieren, die es gibt, um möglicherweise ein Zahntrauma zu verhindern. Was hältst du davon? Hast du die schon mal gesehen? Glaubst du, das bringt wirklich was oder ist das einfach nur was fürs gute Gewissen?
Also du meinst quasi das, was Boxer sozusagen benutzen?
Nee, Intubationszahnschutz gibt's auch.
Ah ja, okay. Ich habe das tatsächlich mal gesehen in einer Klinik. Ich kann da leider aber nicht viel zu sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Die waren da ganz begeistert, muss ich sagen.
Ich kenne das aus einer Klinik, die hatten das auch immer vorrätig und man konnte damit wunderbar die oberen Frontzähne schützen auf Kosten der Mundöffnung. Also die waren dann zwar besser geschützt, aber du hast einen halben Zentimeter weniger Mundöffnung gehabt und hattest dann wieder das Problem oder vor allem die jungen Kollegen, die dazu genötigt wurden, das zu nutzen, dass ihnen damit die Intubation wieder erschwert wurde und sie dann wieder mehr Kraft gebraucht haben. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich mit Studien irgendwie unterfüttern kann. Aber das ist so ein Gefühl, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Aber es schützt natürlich die Zähne vor erstmal einem unmittelbaren Metallkontakt von dem Laryngoskop.
Ich habe also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sozusagen so eine Zahnschutzschiene auf jeden Fall die Sicht auch aus meiner Sicht deutlich eingeschränkt hatte.
Das erste CME-Codewort heißt Okklusion.
Wir hatten ja vorhin schon die Prämedikation angesprochen und hatten uns unterhalten über die Zahnformel und über die verschiedenen Lockerungsgrade und wie man das am besten dokumentieren könnte auf unserem hoffentlich bald elektronischen Prämedikationsprotokoll. Und jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich Patienten, die für TAG-Eingriffe und insbesondere...
TAG heißt in Göttingen Thorax-Herz-Gefäß-Chirurgie.
Genau, also für herzchirurgische Eingriffe aufgeklärt werden sollen und die entsprechende Narkose natürlich dafür. Da hat man ja häufiger auch mal Patienten dabei, die vielleicht nicht den besten Zahnstatus jetzt mitbringen. Und jetzt habe ich mal davon gehört, dass es möglicherweise, ich kann nicht schon mehr möglicherweise sagen, was musst du rausnehmen. Jetzt habe ich mal davon gehört, dass es da auch Probleme geben kann, was Endokarditiden angeht. Das habe ich nicht nur gehört, sondern es gibt ja auch eine Leitlinie dazu. Was würdest du denn mit solchen Patienten jetzt, insbesondere mit deinem Hintergrund auch als Zahnarzt, auch als Anästhesist jetzt anstellen? Würdest du die alle nochmal zum Zahnarzt schicken vor der Herz-OP oder würdest du die so durchwinken?
Also,
worauf achtest du da ganz besonders?
Also es gibt ja so eine S2K-Leitlinie und die sagt im Prinzip, also das ist jetzt mal ganz grob zusammengefasst, der Patient sollte quasi vorher so fit sein, ja, dass er keinen Fokus mehr im Mund hat und dass er 6 Monate nach der OP nicht zum Zahnarzt muss, weil das ist die Hauptrisikophase. Weil jedes Mal, wenn man was an den Zähnen manipuliert, also was natürlich auch Zähneputzen eigentlich beinhaltet, hat man eine Bakteriämie. Und wir haben auch ganz viel, zum Beispiel Streptokokken im Mund und die können sich natürlich an der Klappe anheften. Und das heißt, wenn man zum Beispiel dann noch die ein oder andere Baustelle im Mund hat, dann ist es gerade nach einer Klappen-OP ziemlich gefährlich. Die Empfehlungen gehen ganz klar dahin, dass man die Patienten vor so einer großen OP zahnmäßig untersuchen lassen soll. Es gibt aber keine klare Empfehlung, was man da jetzt genau zahnmäßig machen sollte, aber es gibt die einzelnen Pathologien im Mund werden da schon klar abgehandelt und da werden Empfehlungen ausgesprochen, aber da steht zum Beispiel nicht, ziehen Sie alle Zähne raus, die schlecht sind oder so. Da geht es eher so ein bisschen darum, dass man die Mundhygiene ganz klar verbessert, auch schon vor der OP, ja, dass man einfach, ich sag mal, die Bakterienlast im Mund reduziert und dass man die gefährlichen Baustellen behandelt. Und von zahnärztlicher Seite gibt es da schon Empfehlungen, was man dann macht.
Das heißt, im Prinzip würdest du schon vorschlagen, dass wenn auch nur der leiseste Verdacht da in dem Bereich besteht, dass man die Leute vorher nochmal zum Zahnarzt schickt.
Also das, was diese, die Leitlinie gibt es tatsächlich so vor, ja. Aber ja, ich denke schon, dass das sinnvoll ist, ja. Auf jeden Fall. Es gibt auch, wenn man das Ganze von der anderen Seite aufrollt, ist vielleicht auch ganz spannend. Es gibt auch von der kardiologischen Kinderkardiologischen Gesellschaft gibt es auch eine Leitlinie, die sagt, bei zahnärztlichen Maßnahmen, bei Hochrisikopatienten, muss man eine Antibiotika-Prophylaxe machen. Das bedeutet quasi, wenn man ein Kind zum Beispiel mit einer künstlichen Klappe, also mit angeborenen Herzfehlern, oder auch bei Zustand nach Herztransplantationen, dass man bei denen zum Beispiel nicht einfach irgendwie eine Parodontitis-Therapie macht oder irgendwie große Maßnahmen im Mund, ohne dass man das antibiotisch abschirmt. Wenn man einfach davon ausgeht, dass man eine Bakteriämie auslöst und die quasi dazu führen kann, dass zu einer Endokarditis kommt.
Aber insgesamt betrachtet ist doch diese Endokarditis-Prophylaxe in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich zurückgefahren worden.
Ja, das ist auf jeden Fall deutlich deeskaliert worden, ja.
Was sind andere Indikationen noch für eine Endokarditis-Prophylaxe vorm Zahnarztbesuch? Das hast du kinderherzchirurgische Patienten gesagt?
Also kinderherzchirurgische, diese Leitlinie sagt, es sind im Prinzip vier Indikationen. Es ist Zustand nach Herztransplantation, Zustand nach einer durchgemachten Endokarditis, Zustand, das muss ich kurz überlegen, dass wenn angeborene Herzvizien, die nicht behandelt sind und die Zustand nach Herztransplantation. Habe ich es jetzt doppelt gesagt?
Ja, hast du.
Ja, dann fehlt mir eins, glaube ich. Mal gucken. Nee, das war's.
Oh, also, Main Weapon. Also,
drei.
Nein, Surprise. Also ist im Prinzip, also Klappenprothesen.
Ja.
Ja, Zustand nach Endokarditis, angeborene, unkorrigierte Herzfehler und Zustand nach Herztransplantation. Okay. Das wären vier, ja.
Und früher war das aber noch deutlich umfangreicher, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, früher hat man das deutlich häufiger gemacht, ja.
Ja. Und was würdest du solchen Leuten dann aufschreiben?
Also, ich würde den.
Also, wahrscheinlich muss es der Zahnarzt aufschreiben, aber vielleicht, wenn du jetzt als Anästhesist dabei bist.
Aber sagen wir jetzt mal, wir sind in der Prämed und da kommt jemand und ich gucke, ja, ich mache mal einen Party-Score, ich will wissen, wie weit macht er den Mund auf, hat er lockere Zähne, dann würde ich einmal in den Mund gucken und würde mir die Zähne anschauen. Und wenn ich auch als, vielleicht als Anästhesist, wenn ich da jetzt in den Mund schaue und sie sehen, okay, das sieht hier irgendwie nicht saniert aus, ja, da hat lang kein Zahnarzt mehr drauf geguckt, ich sehe da Belag, Löcher. Dann würde ich den zum Zahn schicken, definitiv.
Ich meinte jetzt, welche Antibiotika-Klassen gibt man da standardmäßig?
Also der Klassiker ist für die Prophylaxe Unazid, also Ampicillin-Sulbactam oder Clindamycin wird häufig gegeben. Das ist halt ziemlich breit und deckt halt das ganz gut ab.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Cefuroxim inzwischen auch schon mit da drin steht, aber ich glaube, da ist viel Wandel drin. Diese Indikation zu stellen, dass man dann Zahnarzt drauf gucken lässt, ist aber, glaube ich, in den meisten Fällen nicht durch den Anästhesisten oder Anästhesistin veranlasst, sondern durch die chirurgische Abteilung dann. Auch von der, glaube ich, Verantwortung, wer es machen muss.
Ich glaube, dass die chirurgische Abteilung das eigentlich standardmäßig macht.
So habe ich es eigentlich auch meistens gesehen, dass sie es schon haben.
Ja, es kommt so ein bisschen, glaube ich, auf die Klinik an, aber normalerweise sollte sie es machen, ja.
Im eigenen Interesse der Operateure. Ne?
Ja, und auch für das Outcome hinterher.
Trotzdem schadet es ja nicht, wenn man auch als Anästhesist einfach ein bisschen
wie
gelandet ist.
Also du nimmst demnächst deinen kleinen Spiegel mit, Clemens.
Absolut.
Lupenbrille und Spiegel.
Butterfly im Mund.
Ja. Was meditiert der Bursche denn seit einer Dreiviertelstunde?
Das dauert halt bei 85 Zähnen.
Muss alles dokumentiert werden.
Jeder einzelne von den 85.
Na gut, aber jetzt sind Zähne ja nicht nur in der Prämedikationsambulanz interessant, sondern auch da, wo wir aktuell sind, auf der Intensivstation, Patienten mit Sepsis. Dentogener Fokus heißt das ja immer so schön. Ist das was Häufiges?
Ich würde nicht sagen häufig, aber wenn, ist es fulminant. Also das ist ganz interessant, die Unterkiefer, also eine Unterkieferläsion kann zu einer Unterkieferabszess führen und ein Unterkieferabszess kann zu über die Halsfaszie eine Mediastinitis auslösen und die ist dann schwierig und langwierig zu therapieren, wie man sich vorstellen kann. Nach oben kann es dann zu zerebralen Absiedlungen kommen im Prinzip. Also das sind dann einfach gefährliche, sehr gefährliche Infektionen, wenn die sich einmal ausbreiten. Das ist eine fulminante Sepsis. Schwierig zu therapieren, schwierig zu spülen auch. Es kommt häufig dazu, dass man den kompletten Hals aufmachen muss, über längere Zeit mediastinal spülen muss. Also das sind schon große Sachen auf jeden Fall.
Wenn man es so spät erkennt, oder? Also wenn man den Fokus nicht sofort in der Prioritätenliste hochsetzt, schwelt es dann lange unentdeckt weiter und macht dann die Probleme? Oder weil der Fokus, wenn er einmal da im Zahnbett besteht, grundsätzlich so scharf und so übel ist?
Also ich glaube, grundsätzlich hat das eine ganz gute Heilungstendenz. Ja. Ich sag mal, eine Karies, die zu einer Wurzelentzündung führt im Prinzip, die zu einem Abszess führt, ja, wenn man die spült, mit Antibiotika, also man schneidet quasi das Zahnfleisch auf, der Abszess ist entlastet, der Eiter kann da raus. Man gibt unter Umständen, je nach Indikation, noch ein Antibiotikum dazu und spült das täglich und dann hat das eigentlich eine ziemlich gute Prognose, wenn man halt auch die Ursache bekämpft. Also wenn man dann zum Beispiel die Karies, die ursächlich ist oder so, dann entfernt. Und dann ist eigentlich eine gute Prognose. Wenn man das natürlich nicht entlastet, wenn es nicht bemerkt wird oder viel zu spät, dann kann es schon dazu kommen. Da gibt natürlich auch viele Gründe, warum jemand da nichts sagen kann. Ja? Wenn wir jetzt mal an Patienten denken, die vielleicht eingeschränkt sind durch eine geistige Behinderung oder eine körperliche Behinderung in der Kommunikation, die können vielleicht nicht sagen, was ihr Problem ist. Die können vielleicht ihre Zahnpflege nicht so durchführen und die haben dann einfach schlechte Zähne und haben dann irgendwie Zahnschmerzen, können es nicht artikulieren und dann kann es zum Beispiel auch zu sowas kommen. Gar nicht selten sozusagen.
Das ist so die Patientengruppe, die uns in so einem großen Krankenhaus dann beschäftigt oder wo wir von der Anästhesie dann wieder Kontakt zur Zahnklinik bekommen, planmäßig, wenn wir eben solche Patienten dann einer umfassenden zahnärztlichen Behandlung zuführen. Oder das ihnen ermöglichen, zum Beispiel durch eine Narkose, dass man eben eine Zahnsanierung in Narkose macht. Fällt dir da aus Zahnarzt- und Anästhesistenperspektive noch was ein? Wie hättest du es aus Zahnarztperspektive denn gerne, dass man die Patienten und Patientinnen narkotisiert? Was wäre dir denn da wichtig?
Also ich glaube, wenn man intraoral arbeitet, ist es immer ganz vorteilhaft, wenn es zu einer Intubation kommt, dass es eine nasale Intubation ist. Ist natürlich auch mal ganz schön, wenn es an sich eine Intubation ist, weil es einfach dafür sorgt sozusagen, dass man einen Aspirationsschutz hat. Man kann theoretisch abgebrochene Zähne, Zahnreste oder irgendwas natürlich sonst natürlich ganz schnell dislozieren. Das geht in die Lunge und dann hat man, da gibt es auch schöne Case Reports, wo man quasi Thoraxröntgen hat. Man kann die Prothese oder Teile der Prothese sozusagen in den Bronchien erkennen.
Was man gerade nicht erkennen konnte, ist, dass dieses schön in großen Anführungsstrichen war.
Das konnte man vielleicht nicht erkennen, ja.
Du hast doch gesagt,
ja, genau. Ich also
die Areole wieder rein.
Ja, weil wenn ich einen kaputten Zahn ziehe als Zahnarzt, dann sollte ich ihn vielleicht danach nicht wieder in die Alveole packen, oder?
Das war die Alveole der Lunge, habe ich gemeint.
Ach so. Ja, vielleicht sollte ich das besser ausführen, nicht, dass du das hinterher so machst.
Bei Ralf können wir uns nie sicher sein.
Also ich glaube, wenn nasale Intubation schafft einfach ein großes, übersichtliches Arbeitsfeld, falls möglich. Was auch immer ganz schön ist, wenn man dann den Rachen austamponiert und vor Extubation halt tief absaugt. Da steht dann schon, wenn man intraoral, also ich meine, wir kennen das auch von MKG-Eingriffen, auch von HNO-Eingriffen im Prinzip, viel Blut im Mund. Wenn man einfach den Tubus rauszieht, dann wird es aspiriert. Und man weiß natürlich auch, dass es nachher gerne mal zu Husten kommt und so. Genau. Und es kann auch nachbluten intraoral.
Nasale Intubation ist das, was ihr euch wünscht. Kommt ihr aber mit einem Tubus durch den Mund klar oder sogar mit einer Nahrungsmaske? Geht das auch?
Ich glaube, kommt so ein bisschen darauf an, was man vorhat. Eine einfache Frontzahnextraktion zum Beispiel bei einem Patienten, der sonst nicht zugänglich ist, glaube ich, kann man ganz gut schaffen. Auch so eine einzelne Seitenzahnextraktion. Aber ich sage jetzt mal, einen großen Knochenaufbau irgendwie oder so, da wird es dann irgendwann schwierig, glaube ich. Also ich glaube, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich glaube, gute Operateure, die kriegen das auch so hin. Aber es macht es eigentlich, glaube ich, schon einfacher, wenn man ein übersichtliches OP-Feld hat.
Was für uns immer noch eine Besonderheit ist, dass zahnärztliche Eingriffe häufig in Außenbereichen stattfinden. Dass das häufig aufgrund der technischen Besonderheiten, die Zahnärzte brauchen für ihre Eingriffe, eben nicht in den zentralen OP Trakten oder OP-Sälen stattfindet, sondern eben in den Zahnkliniken selber. Manchmal sind das eigene Kliniken, manchmal oder also externe Gebäude. Manchmal ist es hier, zum Beispiel in Göttingen, ist es mehrere Stockwerke entfernt, eine eigene Abteilung. Und man ist da weit ab vom Schuss und weit ab von Hilfsstrukturen und muss da seine eigene Infrastruktur irgendwie sicherstellen, um am Ende die Patientensicherheit hochzuhalten. Worüber ich mit dir noch sprechen will, wir haben Notfallmedizin schon vorhin mit den Zahnfrakturen oder den Traumata im Mund so ein bisschen besprochen. Notfälle in Zahnarztpraxen ist so eine Besonderheit, so eine Fußnote in den Reanimationstrainings oder in Guidelines. Ist das häufig? Oder häufiger als in der Allgemeinbevölkerung? Muss man häufiger in der Zahnarztpraxis reanimieren als in der Hausarztpraxis, als in der Allgemeinmedizinpraxis?
Kann ich nicht sagen. Also ich denke zumindest häufiger wahrscheinlich als draußen vielleicht.
Wegen der gefährlichen Lokalanästhetik?
Nein, ich habe keine Ahnung. Also natürlich nicht häufiger als draußen, aber wahrscheinlich verhältnismäßig häufiger als zum Beispiel im Massagesalon oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die Panik haben und wenn man sehr stark kardial vorbelastet ist. Aber ich denke, in so einer Hausarztpraxis ist es gefährlicher. Da kommen die Leute kränker hin wahrscheinlich.
Häufiger vielleicht nicht, aber es kommt vor.
Es kommt vor.
Auf jeden Fall.
Stichwort Reanimation in der Zahnarztpraxis. Was machen wir anders?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen erstmal ein Platzproblem. Ne? Also auf dem Stuhl selber ist schwierig und da sind überall, also man ist so eine Sache, dass man einfach auf den Eigenschutz achtet. Da liegen unter Umständen spitze Gegenstände, da steckt vielleicht noch der Bohrer.
UV-Licht?
UV-Licht, ja. Also ich glaube, in dem Zahnarztstuhl selber ist es fast nicht möglich.
Ich glaube sogar in den Guidelines steht, dass es im Zahnarztstuhl verboten ist, weil der Schwerpunkt falsch ist. Weil der Schwerpunkt in der Körpermitte irgendwie liegt und sobald du anfängst, auf dem Thorax rumzudrücken, krachst du diesen Zahnarztstuhl darunter.
Darf ich dazu was sagen? Ich habe dazu.
Deswegen bist du da, Anni.
Ja, danke. Nein, ich habe dazu tatsächlich irgendwann mal so eine Studie angefangen zu dem Thema und habe tatsächlich Zahnmedizin-Studenten so eine Recessi-Ann-Puppe reanimieren lassen im Zahnarztstuhl und dann halt quasi vergleichsmäßig auf dem Boden. Und die haben den dann, also das geht schon. Man kann das schon im Zahnarztstuhl. Das Problem war eher, also wir haben das hier oben im, in der Zahnklinik in dem Studentenlabor gemacht und es ging. Und der Stuhl ist nicht abgekracht oder so und die Thoraxkompressionen waren qualitativ nicht schlechter. Also das war eine, also so eine Recessi-Ann, die das aufzeichnen konnte mit so einem Simpad. Und da konnte man das tatsächlich sehen, dass die jetzt da qualitativ nicht unbedingt schlechter waren. Das Problem war eher, dass die Höhe des Zahnarztstuhls halt nicht angepasst wurde. Und dass dann halt irgendwie manche Leute irgendwie einfach von der Höhe her ein Problem hatten, irgendwie da ordentlich zu reanimieren. Aber ja, das ist irgendwann so ein bisschen im Sande verlaufen leider. Aber rein theoretisch ist es möglich, aber ja, Zahnmedizinstudenten und reanimieren, das war auch so eine Sache. Das war schon ein paar Jahre her. Weiß nicht, kann sein, dass sich ja mittlerweile irgendwas geändert hat in den Leitlinien.
Schaust du gerade in die Leitlinien?
Ich guck gerade. Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das genauso gut wie. Also ich glaube dir das mit das der Studie,
geht, aber also das Problem, also im Endeffekt war es besser auf dem Boden, weil die Leute, also die Studenten in dem Fall, in der Situation nicht dran gedacht haben, den Stuhl so einzustellen, dass sie dann quasi auf der gleichen Höhe waren. Das war hier in der Klinik auf den Stühlen. Es gibt ja, glaube ich, ziemlich viele unterschiedliche Zahnarztstuhlfabrikate, die auch zu unterschiedlichen Gewichts- und Belastungen halt zugelassen sind. Das kann natürlich dann sein, dass es dadurch dann eben auch halt dann Probleme gab oder dass es dann schwieriger sein kann oder nicht richtig funktioniert.
Wenn wir jetzt schon mal beim Rettungsdienst sind, wollen wir noch was über Kieferluxationen sagen? Ob man die selber reponieren sollte oder nicht? Ob man lieber auf den Zahnarzt war? Es gibt ja verschiedene Techniken, verschiedene Handgriffe. Weißt du da was von?
Ob man da jetzt warten sollte? Also es gibt so einen Hippokrates-Handgriff. Man kann den Kiefer nach hinten, unten drücken sozusagen. Also wenn er nach vorne luxiert ist, ja, dann ist er quasi nach vorne über das Kieferköpfchen gerutscht, über das Tuberkulum in der Gelenkbahn und dann kann man den quasi nach hinten, unten drücken und dann schnappt er da wieder so drüber. von der Theorie her. Meistens braucht man ziemlich viel Kraft und es tut ziemlich weh auf den Daumen. Also man drückt so quasi mit beiden Daumen auf die Unterkieferleisten und drückt den Kiefer nach hinten unten. Wenn das schon eine Weile besteht tatsächlich, dann spannt sich oft reflektorisch die Kiefermuskulatur an, das ist richtig schwierig.
Dann eher eine kleine Analgesedierung, ja?
Ja, manchmal glaube ich schon nötig. Manchmal klappt es auch so. Aber ich glaube, ich würde es nicht einfach so machen. Ich würde es jemandem machen lassen, der es schon ein paar Mal hat, glaube ich.
Was heißt präklinisch Finger davon?
Ich weiß nicht, ob es da Leitlinien zu gibt. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
Was wäre denn die Gefahr, wenn man es falsch macht? Außer, dass es nicht klappt.
Ich glaube einfach, dass man es wahrscheinlich gar nicht hinkriegt, draußen in dem Setting. Und man kann natürlich auch knöcherne Strukturen verletzen und Bandstrukturen verletzen. Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich habe es tatsächlich mal gemacht. Hm. Ich fand es mega schwer. Also ich glaube, es muss einfach ein paar Mal gemacht haben. Aber du kannst das ja so zusammenschneiden, dass ich das
nicht ganz so schlossere kann. Ich meine, sonst heißt es ja immer reponieren, was das Zeug hält, ne? Eigentlich, technisch.
Ja, aber...
Aber vielleicht nicht unbedingt einen Kiefer, oder? Also ich würde es nicht machen.
Ich würde es jetzt auch nicht machen, aber ich...
Ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, wie.
Ja, und dann drückst du so runter.
Die spannende Frage ist, könnte ich eigentlich mit irgendeiner Lokalanästhesie da irgendwas reißen? Also, dass ich einen Nerv betäube, um da sozusagen den muskulären Gegenspann rauszunehmen.
Na, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wird denn Herr Masseter innerviert?
Die Frage gebe ich weiter.
Ja, man kann tatsächlich da so lokale Punkte quaddeln.
Googlest du das gerade, Clemens?
Ja, klar. Ich gucke jetzt nach.
In dem Masseter wird natürlich durch den Nervus Massetericus innerviert.
Vom Facialis?
Nee. Zum Mandibularis, aus dem Trigeminus.
Ja, Mandibularis.
Natürlich.
Ja, das wussten wir natürlich alle.
Stell mir das schwierig vor, den zu lokal anästhesieren.
Ja, das, man kann das tatsächlich machen, aber ich,
also
wahrscheinlich. Das ist so eine Notlösung dann.
Andere Frage noch, du bist ja im Prinzip auf dem Weg zum MKG da gewesen und hast ja dann irgendwie die Kurve, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, vielleicht hast du auch fälschlicherweise dich dann umorientiert, wer weiß. Was ist denn jetzt bei so einer Mittelgesichtsverletzung? Das blutet stark, was kann man denn da präklinisch machen? Also sagen wir mal, schweres Nasenbluten nach irgendeinem Barunfall.
Das ist schön.
Interessantes Szenario, oder?
Ausgerutscht.
Ich glaube, wichtig ist, man kann, wenn es Nasenbluten ist, kann man sicherlich tamponieren. Auf der anderen Seite natürlich einfach, das Wichtigste ist natürlich dann Atemwegssicherung, wenn es sein muss, wenn er wirklich blutet, Vigilanz gemindert ist und schnell in die Klinik. Ich glaube, präklinisch ist da wenig zu machen.
Ich habe nur, also was ich eigentlich fragen wollte, es gibt doch diese Dinger, die man in die Nase stopfen kann. Die
Belloc-Tamponade.
Ja, genau. Und dann kann man die aufpusten und dann ziehen und dann blockieren die. Also dann.
Barbarisch.
Ist barbarisch, aber es soll helfen.
Ich weiß, gibt es das bei uns am Auto? Ich glaube nicht, oder?
Haben wir das?
Nee, ich glaube nicht.
Ralf, haben wir das?
Du meinst so Tamponaden, um den Nasenraum auszutamponieren?
Ja, genau.
Du kannst im Zweifelsfall einen Blasenkatheter, glaube ich, auch nehmen.
So eine Handvoll Blasenkatheter, das geht immer. Das ist der Lifehack für alles, für alle Blutungen ist der Lifehack Blasenkatheter.
Auch im Prinzip, wenn du verschlossene Koronarien hast, musst du ein bisschen zärtlich aufpumpen, einfach nur.
Damit,
noch zärtlicher.
Ich glaube, damit kriegst du keinen Facharzt für Kardiologie, aber hört sich gut an.
Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Reanimationen in der Zahnarztpraxis. Ich finde grundsätzlich ist der Gedanke, dass da ein erhöhtes Risiko für Zwischenfälle da ist, sinnhaft, weil im Prinzip ja immer am Atemweg manipuliert wird. Also das kann dann, wie du vorhin schon meintest, man gibt irgendwie adrenalinhaltige Injektionen, dann KHK-Patient oder der subjektive Stress des Patienten bringt den Ganzen an die kardiale Grenze oder halt vielleicht tatsächlich irgendwelche Aspirationsprobleme, sei es jetzt einfach die Zahnflüssigkeit, Blut, die Spülflüssigkeit. Ich finde, das sind alles gute Gründe, warum was passieren könnte, aber meine Frage geht jetzt noch an was anderes. Beispielsweise die Gastroenterologen geben ja auch ganz gern mal ohne irgendwie Anwesenheit der Anästhesie ein bisschen Propofol, um sich ihre Gastroskopie oder Koloskopie ein bisschen zu vereinfachen. Weißt du, wie üblich das ist unter Zahnärzten in der Niederlassung, dass die selber mal so ein bisschen sich was angenehmer machen oder ihr Arbeiten angenehmer machen mit den Patienten und ein bisschen Propofol, Midazolam oder sonst irgendwas geben? Oder ist das komplett raus?
Also so eine Niederlassung kann ich es nicht so genau sagen, aber es gibt auf jeden Fall Oralchirurgen und Kieferchirurgen, die das machen, auch mit Midazolam. Also das wird ganz gerne genutzt.
Lachgas kenne ich noch.
Lachgas wird in der Zahnmedizin ganz gerne genutzt, ja. Das wird auch häufig gemacht, bei Kindern manchmal. Ich weiß nicht, wie dann die Sicherheitsbackups sind, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß, dass man es macht. Das funktioniert natürlich auch ganz gut, ne? So ein bisschen Propofol oder so ein bisschen Dormicum funktioniert ganz gut. Was natürlich auch klasse ist, ist natürlich das Ganze per OS zu geben, vor so einer Zahnbehandlung. Das machen die häufig, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie es in der normalen niedergelassenen Praxis ist. Ich glaube, das ist eher nicht üblich.
Okay, ist trotzdem.
Also weil ich weiß, dass man da als Oralchirurg oder als Kieferchirurg nochmal zusätzlich eine Ausbildung macht oder beziehungsweise da sich nochmal drum kümmern muss. Das steht auch in den Facharztkatalogen drin, dass man sich da ein bisschen mit auskennen muss. Und die wissen dann schon eher, was sie dann tun.
Weißt du, was?
Und für dieses
weißt du, was sie dann genau machen müssen, damit sie sozusagen sich nachgewiesen haben, dass sie sich fortgebildet haben in irgendwelchen sedierenden Maßnahmen?
So wie Steffen, ein Facharzt für Anästhesiologie.
Also für dieses Lachgas gibt es tatsächlich einen Kurs, ja, also für dieses Lachgaskonzept. Und in dem Curriculum, so wie bei uns zum Beispiel drin steht, wie viele Spinalanästhesien wir stechen müssen, steht da auch drin, wie häufig sie sowas machen müssen. Steht da drin, wie häufig die Nadel liegen müssen, punktieren. Und da steht auch, dass man Analgosedierung oder sowas steht da drin, meine ich. Also es liegt natürlich auch wieder an der jeweiligen Ärztekammer, wie das dann formuliert ist, aber es ist auf jeden Fall, in dem Curriculum enthalten. Meinst du das ungefähr? Ja,
das hat meine Frage perfekt beantwortet. Ja. Das hätte ich auch gar nicht gewusst, dass das sozusagen, dass sie da gerne auch mal so ein bisschen wieder zu lahm geben oder sowas.
Leckt im Mund.
Ich glaube aber, der Otto-Normalverbraucher-Zahnarzt macht das nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Der braucht es auch nicht, glaube ich.
Nee, eben. Und wenn die so größere Sachen machen, dann haben die ja auch mal irgendwie so, keine Ahnung.
Und so ein Phobiker,
dann machen die das irgendwo. Man dann,
glaube ich, weiter, wenn der.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es liegt nicht am Zahnarzt, sondern am Patienten. Ja. Die haben halt alle Schiss vom Zahnarzt. Und dann freuen die sich. Und es gibt ja auch diese Systeme, wo du irgendwie Lachgas auf der Nase installieren kannst. Und dann soll das irgendwie so ein bisschen helfen, dass die Leute ein bisschen entspannter sind. Ob das jetzt wirklich so gut ist, keine Ahnung.
Doch, die sind voll weggeschossen.
Ja?
Ja.
Ja, ist doch gut, wenn das hilft.
Das ist cool. Das ist wirklich ganz cool.
Okay, das zweite Codewort ist Zahnrettungsbox.
Das ist eigentlich egal, ob man den rechten oberen Frontzahn an die Stelle von dem linken oberen Frontzahn implantiert.
Sieht kacke aus, oder?
Sieht kacke, weiß ich nicht. Merkt man das? Also wenn alle 85 rausgebrochen sind?
Dann sehen alle aus wie Tom Cruise.
Ja, die haben alle anatomische Merkmale. Das sieht wirklich komisch aus.
Also wenn ich hier so eine Würfelbox mit allen Zähnen, die könntest du in die richtige Reihenfolge.
Das mussten wir mal machen. Das sind Zahntestate.
Ja?
Ja.
Sortieren?
Sortieren, ja.
Klingt wie Zahnmemory.
Ja. Also es gibt halt tatsächlich Zahnmerkmale, die sind eindeutig zuordnenbar. Auch mit links und rechts. Also wenn du die vertauscht beim Replantieren, sieht es merkwürdig aus, ja. Ist ganz witzig mit euch hier. Angenehm. Kann ich gut aushalten.
Ich habe auch echt schon Dinge gelernt.
Ja, ich auch.
Ich bestelle, glaube ich, so eine Zahnrettungsbox. Mit drei Kindern im Laufradalter brauche ich sowas.
Ja, vor allem gern, so
da rutscht einem schon mal die Hand aus.
Das nützt mir ja nichts.
Kaum ist er in München. Hat eine andere Erziehungsart hier. Ja, bin froh, so dass du noch kein Kind hast, übrigens.
Aber nochmal zurück zu den Zähnen, wenn man die falsch rum einsetzen würde, möglich wäre das. Also die Frontzähne jetzt zum Beispiel.
Naja, also wenn du die.
Also passen die dann quasi.
Die würden nicht genau reinpassen, aber okay. Du kannst ja theoretisch aber das Alveolenbett mit einem Bohrer sozusagen, also mit einem rotierenden Instrument vorbereiten. Könntest die schon replantieren. Das sähe sehr merkwürdig aus, würde ich sagen. Also dann der nächste Schritt wäre es definitiv, sie abzuschleifen und Kronen drauf zu machen, dass wie normal aussieht.
Überall
dann kann man es ja gleich
ausmachen.
Das ist ja schon gleich
merkwürdig. Backenzähne als Schnellzähne ist viel besser.
Aber was? Aber ja, gar nicht so abwegig, was ziemlich cool ist tatsächlich, wenn dir, was man eine Zeit lang gemacht hat oder was man auch noch machen kann, ist statt einem Implantat zum Beispiel, wenn man jetzt vorne irgendwie einen Zahn verloren hat oder an der Seite irgendwie einen Zahn verloren hat, dann kann man tatsächlich den Weisheitszahn nehmen und an die Stelle transplantieren. Ja, könnt ihr euch vorstellen, man nimmt den Weisheitszahn, den man hinten nicht raucht und transplantiert ihn an die Stelle. Und dann kann man ihn eine Weile da einheilen lassen. Also im Prinzip, der wird nicht wieder richtig mit einem Zahnhalteapparat fixiert, sondern der ankylosiert da. Und dann kann man im Prinzip ihn abschleifen und eine Krone draufsetzen und die Krone so gestalten wie der natürliche Zahn an der Stelle. Und dann könnte man sich zum Beispiel ein Implantat sparen.
Sofern man noch Weisheitszähne hat.
sofern man noch weiß als 10 hat, ja. Ja, was man vielleicht noch gerade bei so HNO- und Kieferchirurgen-Patienten sagen kann, wenn es jetzt nicht auch nur um Zähne geht, dass häufig die ja einen schwierigen Atemweg haben oder haben können, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Zähne zurückkommt, so Zahnabszesse, gerade im Unterkiefer, können halt durchaus sich ausbreiten, zum Beispiel in die Muskellogen vom Masseter zum Beispiel. Und das führt zu einer Kieferklemme. Und dann kriegen die Patienten den Mund nicht auf. Und es kann so weit gehen, dass man halt Mundöffnungen hat, die kleiner als 1 Zentimeter sind. Und wenn es wirklich schon in dem Muskel ist, dann wird es auch nach Relaxierung nicht besser. Das muss man sich halt so ein bisschen vor Augen führen.
Wie kriege ich das vorher raus in der Prämed, wo ich arrogant auftreten kann und sagen, hier, da mache ich jetzt Narkose, damit der Mund schon aufgehen?
Mutig, würde ich sagen.
Wie verhindere ich diesen Mutig-Effekt? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das vorher rauskriege, ob der Muskel schon infiltriert ist oder nicht?
Also man kann sicherlich in der CT-Bildgebung sehen, wie weit sich da der Abszess zum Beispiel ausgebreitet hat. Das ist aber keine Garantie dafür, dass der Mund aufgeht. Also wenn es jetzt eher so ein, es gibt noch manchmal muskuläre Probleme, so Kiefer, wirklich Kieferschmerzen, so CMD-Erkrankungen, so heißt das. Das ist ein Schmerzproblem und das ist reflektorisch. Und da würde es nach einer Relaxierung besser werden. Aber wenn man jetzt einen Abszess hat und man weiß nicht, wie weit der fortgeschritten ist, ist eigentlich eher, sollte man lieber, glaube ich, definitiv auf Nummer sicher gehen.
Und auf Nummer sicher gehen heißt in dem Fall wachfieberoptische Intubation. Ich glaube, das ist der Klassiker. Also das ist die Indikation für diese Art von Atemwegssicherung.
Definitiv. Und ein zweites Patientenklientel, was man vielleicht noch mit so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte, sind orale Tumorpatienten. Zustand nach Radiatio gerade. Also einmal durch den oralen Tumor selber verändert sich die Anatomie definitiv. Aber auch bei Zustand nach Strahlentherapie ist das Gewebe verändert, ist viel härter, deutlich schwieriger zu intubieren auf jeden Fall. Auch sollte man auch vorbereitet sein, definitiv. Dann gibt es auch noch eine dritte Gruppe. Das sind Kinder mit Fehlbildung. Gibt es auch so ein, zwei Klassiker, die so Syndrome zum Beispiel. Gibt es zum Beispiel Pierre-Robert-Sequenz, die, wo der Unterkiefer zurückverlagert ist und die dann auch sofort nach, da fällt die Zunge schon nach der Geburt hinten in den Rachen, die der verlegt die Atemwege, die müssen schnell intubiert werden und ist auch häufig erschwert.
Ich finde es cool, Steffen. Echt.
Erstmal was anderes, ne?
Ja. Also. Echt, also total. Du hast versprochen, noch einen Fun-Fact mitzubringen.
Ich habe einen coolen Fun-Fact,
ja. Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, und zwar ist das bei uns im Examenslernen damals, vielleicht kennt ihr es auch schon, kennt ihr das Buddenbrook-Syndrom?
Nee, nie gehört.
Also, gleich. Ja, aber sag du zuerst.
Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, von Thomas Mann, die Buddenbrooks. Darauf basiert im Prinzip der Name. Und zwar ist es, die Idee dahinter ist Unterkieferschmerzen. Ich gehe zum Zahnarzt und der Zahnarzt findet ein Korrelat dazu. Also zum Beispiel eine Karies oder da ist eine Wurzelkanalbehandlung nötig oder so. Und er geht nach der Behandlung wieder nach Hause und was tatsächlich übersehen wird, ist das ACS, was dahinter steckt. Also weil ein akutes Koronarsyndrom kann einfach Schmerzen im linken Unterkiefer oder auch wahrscheinlich theoretisch auch im rechten Unterkiefer machen. Und aufgrund halt eines gleichzeitig auftretenden Zahnproblems wird das ACS übersehen. Und das heißt Buddenbrook-Syndrom, weil dir ein Charakter aus dem Buch damals nach einer Zahnextraktion verstorben ist.
Das ist wirklich ein cooler Fun-Fact. Das ist
ein ziemlich cooler Fun-Fact, also finde ich.
Herophilos ist doch der Erstbeschreiber, oder?
Ich finde dein Wissen unfassbar. Du bist echt Wahnsinn. Der Einzige, der noch schlauer ist, dein Google, oder?
Die schneide ich raus. Niemand wird erfahren, wie schlau Clemens wirklich ist.
Der spätantike Arzt Caelius Aurelianus.
Was ist das
Buch? Richtet Herophilos von Chalkedon und Herakleides von Tarent. Bla, bla, bla.
Siri, aber wie hieß der Typ Heraklios oder
keine Thomas Ahnung, Buddenbrook.
Nein, aber Heraklios hat Thomas das bestimmt nicht Buddenbrook-Syndrom genannt.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, das kam später.
Also Siri hat überhaupt nichts gewusst.
Also eine der Hauptpersonen stirbt am Buddenbrook.
Thomas Buddenbrook, glaube ich, oder?
Ja.
Ich habe es mal gelesen, das war mega lange her.
Das ist ein gutes Buch.
Ja.
Ich lese zu wenig Bücher in letzter Zeit. Zu viel am Arbeiten.
Was vielleicht noch ganz spannend ist, so wenn man intraoral untersucht, wenn man sich jetzt nicht nur auf die Zähne beschränkt. Wir haben ja eben schon mal von Parodontitis gesprochen, das ist quasi der Zahnhalteapparat, der erkrankt ist, das ist irgendwie irreversibel. Was jeder kennt, ist so eine Gingivitis, so eine Zahnfleischentzündung. Im Prinzip ist das ja ein reversibler Zustand. Wenn man sich einfach mal 2 Wochen nicht die Zähne putzt, kann das jeder ausprobieren, dann kriegt man eine fette Gingivitis, so. Unter anderem wahrscheinlich auch Mundgeruch, aber
das macht ja aktuell nichts, du hast ja eh immer eine Maske
auf. Ist eh immer eine Maske auf. Im Moment ist es perfekt, um das Experiment durchzuführen. Endlich. Aber was im Prinzip auch sein kann, ist, dass es einfach Nebenwirkungen, also dass diese Zahnfleischentzündungen einfach Nebenwirkungen von Medikamenten sind. Ist eine Leukämie kann sich zum Beispiel so manifestieren im Mund. Durch eine Zahnfleischschwellung, aber auch Medikamentennebenwirkungen. Und so der Klassiker sind zum Beispiel Phenytoin, ja, Valproat. Das sind so die Klassiker, die eine Zahnfleischwucherung machen oder eine Gingivitis. Aber auch, und das ist halt so ein Medikament, was wir klassischerweise auch häufig benutzen, also Calcium-Antagonisten machen das häufig. Und man muss sich so vorstellen, so ein bisschen wie vielleicht bei ACE-Hämmern und dem Ödem. Also es kommt dann irgendwann. Muss jetzt nicht sein, dass es heute sofort kommt. Es kann auch sein, dass es irgendwann kommt oder nie kommt. Und dann sollte man zumindest dran denken. Was noch so eine Sache ist, was wir, ich meine, wir geben es jetzt nicht ganz so häufig, aber Tetrazykline können sich halt auch im Zähnen ablagern. Gerade bei Kindern unter 8 oder auch in der Schwangerschaft. Deshalb gibt man es ja eigentlich auch nicht in der Schwangerschaft. Kann das zu Zahnverfehlungen, das lagert sich in den Zähnen ein und macht die Zähne gelb. Das ist ganz spannend eigentlich. Das sind so Medikamentennebenwirkungen im Mund.
Abgefahren.
Finde ich mal noch ganz interessant. Gerade das mit den Calcium-Antagonisten, das hat man nicht so am Schirm, finde ich.
Nee, gar nicht.
Macht nicht auch eine Bleivergiftung so leicht lila-bläuliches Zahnfleisch? Oder irgendein...
Ja, blaues. Also so. Macht's ja. Was auch ganz spannend, manche Völker oder manche Länder, da ist es spannend oder ist es halt irgendwie cool, sich das Zahnfleisch zu tätowieren. Das macht es dann halt auch. Das ist so die Differentialdiagnose. Sieht ziemlich abgefahren aus, ehrlich gesagt.
Die Blue People of Kentucky, Verweis auf die,
die kenne ich.
Folge zur Pulsoximetrie.
Ja. Ich zeige euch das mal.
Troublesome Creek.
Auch sowas, was hängen geblieben ist. Ja, uns gehen unsere Notizen langsam die Fragen an Steffen aus und wir müssen alle morgen früh wieder auf die Intensivstation. Ich bedanke mich bei Steffen für die Vorbereitung und den Einblick in die Zahn-Mund-Kiefer-Gesichtsheilkunde. Was muss man noch sagen?
Zähne putzen, nicht vergessen.
Brauchen wir noch ein Codewort? Nee, ne?
2 reichen.
Ja.
Ja.
Tschüss.
Genau. Hinterlasst uns Feedback über die sozialen Medien, am besten über Twitter auf @ins_umg. Und ansonsten hoffe ich, dass wir in den nächsten 2 Wochen die nächste Folge veröffentlichen. Wahrscheinlich wird das dann wieder was aus der Pharma-Reihe sein. Bleibt uns gewogen, bis bald und tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Winken kann man nicht sehen.
Ich weiß, aber es kommt irgendwie cooler. Ciao. Du konntest schon sehen, dass ich gewunken habe.
Ich hab's gesehen. Das war schön.
Die Aperol-Pulle nicht mehr zu. Scheiße.